In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, dass es in der Fusionstechnik das kleinste Problem ist, etwas 10-mal so heiß zu machen wie das Innere der Sonne, dass Kernfusionsanlagen im Moment noch ganz viel Strom verbrauchen, anstatt welchen herzustellen, und dass ein wichtiger Bestandteil dieser Technik aus dem Katalog für Anglerbedarf bestellt werden müsste. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Ich bin Jens Schröder und bei mir sind wie immer die beiden Physiker Johannes Kückens und Michael Büker.
Moin, hallo.
Man könnte ja denken, das wäre langsam langweilig, es immer nur ihr seid. Und ich habe eben kurz überlegt, ob ich euch langsam austauschen will, aber will ich gar nicht. Ich finde das sehr schön, dass ihr immer da seid. Vergangene Woche habe ich ja dank euch die Kernfusion lieben gelernt und ihr da draußen an den Geräten vielleicht auch. Wir haben nämlich besprochen, dass Fusionskraftwerke Energie aus Atomkernen freisetzen sollen und dadurch eben sehr viel Energie aus sehr wenig Brennstoff gewinnen könnten. So ein Kraftwerk wäre dann auch noch eine fast emissionsfreie Energiequelle und sie würde im Vergleich zu den altbekannten Atomkraftwerken kein Katastrophenrisiko bergen. Soweit habe ich das richtig rekapituliert, hoffe ich.
Ja, alles richtig.
Okay, und dann müssen wir sind ja im Geschäft des Medaillewendens, auf die andere Seite der Medaille gucken und die heißt nämlich das Problem mit der Kernfusion. Mhm. Dann legen wir mal los. Was ist denn das Problem oder gibt es vielleicht sogar zwei?
Also, das erste und offensichtlichste Problem haben wir letzte Woche ja schon benannt. Es gibt noch kein Fusionskraftwerk.
Okay, das bedeutet, wir können jetzt nicht mal eben unsere Energieversorgung auf Fusionskraft umstellen und dann ist der Klimawandel besiegt. So einfach wird's nicht, das habt ihr ja tatsächlich schon gesagt. Aber es kann sich ja trotzdem lohnen, dran zu arbeiten. Wir haben ja zum Beispiel noch keine richtig gute Lösung für die Dunkelflauten und so weiter. Vielleicht ist die Fusionskraft ja dafür ganz gut und es spricht ja auch, wenn ich das richtig verstehe, nichts prinzipiell gegen Fusionskraftwerke.
Ja, es gibt keine ganz grundsätzlichen physikalischen Gründe, warum sowas nicht funktionieren kann. Da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, die Leute draußen haben keine Vorstellung davon, wie weit ein Fusionskraftwerk noch weg ist. Also wir haben ja letzte Woche gesagt, noch 5 Jahre oder noch 30 Jahre. Das können selbst erfahrene Experten auf diesem Gebiet nicht sagen. Wir wollen das heute mal ein bisschen greifbarer machen, was schon geschafft ist und was noch zu tun ist. Und deshalb sprechen wir heute mal ein paar offene Baustellen der Fusionstechnik an und konzentrieren uns dann auf die Frage, was fehlt eigentlich noch bis zum ersten Kraftwerk?
Okay, sehr gut. Ich stelle mir jetzt mal so eine Art IKEA-Bauanleitung fürs Fusionskraftwerk vor und wir gucken heute mal erstmal, ob alle Teile da sind und ob der Inbusschlüssel auch in die Atome genau reinpasst, damit man die notfalls auch bei Dunkelflaute ganz ohne Akkuschrauber fusionieren könnte.
Ja, so ähnlich. Bevor es losgeht, können wir mal erstmal ein altes Klischee beiseite räumen und das ist die Rede von der sogenannten Fusionskonstante. Das ist ein satirischer Begriff, eine satirisch gemeinte physikalische Größe mit einem Wert von 50 Jahren.
Fusionskonstante, sagt man.
Genau. Ja. Und damit ist eigentlich folgender Witz gemeint. Seit Jahrzehnten heißt es, in 50 Jahren haben wir ein Fusionskraftwerk. Also tatsächlich kann man das historisch nachzeichnen. Um 1950 wurde Fusionsenergie für das Jahr 2000 versprochen. In den 70er und 80er Jahren war dann von ungefähr 2020 oder 30 die Rede. Und seit dem Jahr 2000 heißt es meistens, dass es um 2050 ein Fusionskraftwerk geben soll.
Also die Fusionskonstante ist konstant, immer 50 Jahre, egal wann man fragt.
Genauso ist der Spruch. Das ist ein bisschen zynisch geguckt, aber es hat auch einen wahren Kern als Kritik. Frühere Prognosen waren einfach oft viel zu optimistisch. Und heute werden leider auch kleine Teilerfolge, manchmal von den Medien oder sogar von den Beteiligten, so aufgeblasen, als wäre jetzt der ganz große Durchbruch da, obwohl das in aller Regel nicht der Fall ist.
Und trotzdem hat natürlich die Forschung und auch die Technikentwicklung über all diese Jahrzehnte große Fortschritte gemacht. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das sind wirklich sehr schwierige Probleme auch gelöst worden und die Technik ist heute bedeutend weiter als noch vor ein paar Jahrzehnten. Trotzdem darf man sich jetzt keine riesigen Illusionen machen. Also bis zum ersten Fusionskraftwerk wird einfach noch viel Zeit ins Land gehen und es ist nicht mal gesichert, ob so ein Kraftwerk überhaupt je entstehen wird. Es gibt's ja noch nicht. Und es muss ja nicht nur physikalisch und technisch funktionieren, sondern es muss am Ende ja auch wirtschaftlich sein. Und wenn ich mir das so angucke, wie rasant sich jetzt gerade die ganze regenerative Energiewirtschaft entwickelt, dann kann man da auch skeptisch sein, ob das am Ende wirtschaftlich ist. Aber das ist nicht unser Thema. Wir gucken uns heute wirklich an, was sind die physikalischen und technischen Hürden, die noch zu nehmen sind, bis man überhaupt das erste Kraftwerk in Betrieb nehmen kann.
Genau, Wirtschaft ist ja eben tatsächlich nicht unser Thema hier. Für mich persönlich gilt eine Reichtumskonstante von 20 Jahren. In 20 Jahren bin ich immer Millionär, egal wann man mich fragt.
Ach so.
Okay, also heute reine Technikprobleme. Also dann mal los. Was kann die Technik, Kernfusionstechnologie heute und was würde ihr noch fehlen, damit sie morgen noch mehr kann?
Also zunächst mal zu dem, was schon gut klappt. Man kann ein sehr dünnes Wasserstoffgas, 1 Million mal dünner als Luft, aber das reicht, auf eine Temperatur von ungefähr 200 Millionen Grad Celsius erhitzen. Das ist mehr als das Zehnfache der Temperatur im Inneren der Sonne. Mhm. Und in diesem sehr heißen Zustand, in diesem sehr dünnen Gas, verschmelzen dann Atomkerne miteinander, wobei eine gewaltige Menge Energie frei wird. Jedenfalls gewaltig im Verhältnis dazu, dass man mit so einer kleinen Menge von so einem dünnen Gas arbeitet. Das funktioniert soweit schon mal ganz prima.
Das klingt doch erstmal schon mal nicht so übel. Also heißer als die Sonne etwas machen, das darf man ja auch mal würdigen. Das ist ja auch eine Leistung, sowas zu schaffen hier auf der Erde. Atomkerne verschmelzen dann und Energie wird dabei auch freigesetzt. Check. Da muss man jetzt nur noch ein Kraftwerk drumherum bauen und dann ist die Sache geritzt.
Ja, das drumherum bauen ist nicht so einfach, weil bis zum Kraftwerk fehlen noch eine Menge Technikdetails, sage ich mal. Und wir sind ja gerade mal dabei, die nötige Hitze für die Fusion zu erzeugen. Immerhin, das klappt schon wunderbar, aber das ist eben auch so ziemlich das Einfachste.
Das ist das Einfachste, etwas 10-mal so heiß zu machen wie das Innere der Sonne. Das ist für euch Physiker, macht ihr mal so nachmittags oder wie?
Na, die Technik ist natürlich trotzdem nicht simpel, aber das Problem ist eben gelöst. Also man kann die nötige Energie zum Beispiel mit Hilfe von Mikrowellen in das heiße Gas einstrahlen oder man nimmt Magnetfelder dafür oder man schießt beschleunigte Teilchen mit hoher Energie da rein. Und so gibt es verschiedene technische Wege, um diese nötigen Temperaturen zu erreichen.
Mhm. Okay, dann verschmelzen also Atomkerne. Für unser IKEA-Kraftwerk ist jetzt schon mal das Heizelement Kernfärm.
Oh ja.
Das ist schon mal fertig. Darauf stoßen wir schon mal mit einem Heringshappen an. Was brauchen wir noch?
Wir brauchen den richtigen Brennstoff, also das, was man da reintut. Das dünne, heiße Gas muss aus den richtigen Atomen bestehen, damit die Fusion funktioniert. Aber das, was man da braucht, sind leider keine Feldwald- und Wiesenatome, sondern zwei echte Exoten, nämlich Deuterium und Tritium.
Hab ich jetzt auch nicht immer im Kühlschrank Deuterium und Tritium. Das ist, was ist das genau? Das sind so Sorten von Wasserstoff, oder?
Genau, das sind Varianten des ganz normalen Wasserstoffatoms, aber leider ziemlich seltene. Und gegenüber dem normalen Wasserstoff enthalten die nicht nur ein Proton im Atomkern, sondern auch noch zusätzlich Neutronen. Mhm. Deuterium ist da der einfache Fall. Das nennt man auch schweren Wasserstoff. Also da steckt ein Proton und ein Neutron im Kern. Und das kommt auch in der Natur vor. Etwa 33 Gramm stecken in einer Tonne Meerwasser.
Oh, ist nicht so viel.
Das ist nicht viel. Das heißt, man muss auch einen recht hohen Aufwand treiben, um das Deuterium da rauszuholen. Aber da gibt's eben doch einen lang erprobten Prozess. Und der Aufwand, also die Energie, die man da reinstecken muss, die könnte man später, wenn man dann ein Fusionskraftwerk hat, auch wieder rausholen. Mhm. Also es ist nicht so, dass da prinzipiell mehr Energie in das Deuteriumgewinn reingesteckt werden müsste, als man nachher mit einem Fusionskraftwerk ernten kann.
Mhm. Der andere Reaktionspartner, aber das Tritium, das ist im Gegensatz dazu schon eine ziemlich harte Nuss. Tritium ist ein radioaktives Atom, das auch noch recht kurzlebig ist. Die Halbwertszeit beträgt 12 Jahre und es kommt in der Natur praktisch nicht vor. Das heißt, im Gegensatz zu Deuterium kann man Tritium nicht einfach in der Natur einsammeln, sondern man muss es künstlich herstellen.
Und wir brauchen es für ein Fusionskraftwerk, zumindest nach der Technik, die heute geplant wäre. Und wie steht's denn jetzt um die Verfügbarkeit von Tritium? Du sagst selten.
Ja, man könnte sagen, so mittel. Also Tritium wird heute nur für ganz wenige sehr spezielle Anwendungen gebraucht und deshalb gibt es auch keine großindustrielle Herstellung. Das bisschen Tritium, was man tatsächlich anwendet für die Forschung und für den Anglerbedarf, das wird hauptsächlich in Kernreaktoren gewonnen. Außerdem hat Tritium noch eine Bedeutung beim Bau von Atomwaffen, aber darüber ist öffentlich fast nichts bekannt, weil diese Programme alle streng geheim sind und deswegen gehen die Schätzungen, wie viel Tritium auf der Welt existiert, ungefähr von so 10 Kilogramm bis 30 Kilogramm als Weltvorrat.
Ja. Also 10 bis 30 Kilogramm weltweit, das klingt nach ziemlich wenig, aber du hast gerade wirklich Anglerbedarf gesagt. Okay, Tritium als Anglerbedarf? Werden jetzt Doraden von Luxusanglern mit Atomwaffen erlegt?
Nein, der Zusammenhang ist ein anderer. Aus Tritium kann man so kleine Leuchtedinger machen. Die sehen ein bisschen aus wie Knicklichter, aber ohne Strom und ohne chemische Reaktion, sondern leuchten aufgrund der Beta-Strahlung von zerfallendem Tritium. Das ist dann so ein leuchtender Farbstoff drumherum. Und so ein Teil leuchtet dann 20 oder 30 Jahre lang, bis das meiste Tritium zerfallen ist und dann leuchtet es kaum noch. Und die werden wohl vor allem an Angler verkauft als Köderlicht oder wie das heißt. Dann kann man da also das markieren, wo das Ding im Wasser hängt. Ich habe so ein Teil auch zu Hause, nicht weil ich angel, sondern einfach, weil ich mal ein bisschen Tritium besitzen wollte.
Okay. Atomwaffenzutaten und Anglerbedarf, das steht auch auf ganz wenigen Ladenschildern.
Ja.
Gemeinsam drauf, ja gut. Aber zurück zur Sache, wenn es jetzt nur 10 bis 30 Kilogramm von diesem Tritium im Moment auf der Welt gibt, als Weltvorrat, dann ist das ja, ziemlich schlecht für die Fusionskraft. Also meintet ihr nicht letzte Woche, so ein Kraftwerk bräuchte ungefähr 100 Kilogramm Brennstoff pro Jahr, dann würden die vorhandenen Tritiumvorräte ja nicht mal für ein einziges Kraftwerk reichen.
Ja. Das stimmt, aber es gibt zumindest theoretisch einen eleganten Ausweg. Also ein Fusionsreaktor, der setzt nämlich im Betrieb sehr viele Neutronen frei. Und erfreulicherweise entsteht Tritium, wenn Neutronen auf Lithium treffen. Das gute alte Lithium, ne, ein leichtes Metall, das wir alle aus den Lithium-Ionen-Akkus kennen und das sowieso heute sehr viel gebraucht wird. Und man könnte also einen Reaktor sozusagen innen mit Lithium auskleiden und dabei wird es ja automatisch von den Neutronen beschossen, die entstehen bei der Reaktion in diesem Fusionskraftwerk und dadurch entsteht Tritium. Und so könnte ein Reaktor theoretisch seinen eigenen Tritiumbrennstoff herstellen, während er läuft, indem er das Lithium mit Neutronen bestrahlt.
Mhm. Genau, das heißt, sobald der Reaktor liefe, würde er ständig neues Tritium erzeugen, das er dann selber wenig später wieder verbrauchen kann. Das wäre sehr elegant und das dürfte auch mengenmäßig tatsächlich sehr gut hinkommen. Also da kommt genug Brennstoff raus. Allerdings muss man sagen, das ginge theoretisch, denn es gibt noch keine Tritiumgewinnung dieser Art mit Hilfe von Fusionsreaktionen. Zurzeit sind gerade mal die ersten Experimente in Planung, die das in verschiedenen Bauarten austesten wollen. Und auch das dürfte noch einige Jahre dauern, bis die nötige Technik dafür gründlich getestet ist und sich überhaupt mal eine besonders geeignete Bauart durchgesetzt hat.
Also Tritiumgewinnung ist in unserer IKEA-Reaktorbauanleitung ein wichtiges Teil. Brennstoffmaker heißt
ja,
das.
Ja, das ist ja richtig.
So, kann man leider noch keinen Haken dran machen, eher vielleicht ein Fragezeichen, ist im Katalog noch nicht lieferbar und nächstes Jahr vielleicht auch noch nicht.
Ja, und wir gehen gleich weiter zur nächsten Baustelle. Die bereitet der Fusionsforschung heute besonders viel Kopfschmerzen. Die Frage ist nämlich, wie hält man dieses sehr, sehr heiße Gas fest, wenn es dann heiß ist. Mhm. Ne? Also sehr heiße Teilchen, die haben ja eine sehr große Bewegungsenergie. Das ist ja genau das, was Hitze bedeutet, dass sie unglaublich schnell unterwegs sind. Und das heißt, die neigen dazu, in alle Richtungen davon zu fliegen. Mhm. Man braucht also irgendeine Kraft oder irgendeinen Mechanismus, damit das ganze Zeug überhaupt im Reaktorkern nah genug beieinander bleibt, damit die Fusion funktioniert und abläuft und nicht irgendwie ja irgendwo hinfliegt.
Mhm. Und ich stelle mir dann schon auch vor, dass dieser Kram, der heißer ist, als das Innere der Sonne ja irgendwie auch nicht unbedingt andauernd an den Wänden vom Kraftwerksgebäude so ranlecken soll.
Ja.
Das muss man ja auch noch im Griff haben.
Genau, und die Wände sind noch ein spezielles Thema, da kommen wir noch drauf. Die Lösung für die Frage, wie schließen wir eigentlich das ein, dieses wahnsinnig heiße Gas, die als aussichtsreichste Lösung gehandelt wird, ist der Einschluss mit Hilfe von Magnetfeldern. Das heiße Gas, in dem die Atomkerne fusionieren, ist nämlich genau genommen ein Plasma. Mhm. Das bedeutet, das Gas ist so heiß, dass sich da drin die Atomkerne und die Elektronen komplett voneinander getrennt haben und alles aus elektrisch geladen Teilchen besteht. Und das ist für die Fusionstechnik super, denn geladene Teilchen lassen sich mit Hilfe von Magnetfeldern lenken. So, man muss also nur geeignete Magnetfelder um das Plasma drumherum bauen, damit es möglichst lange brennt und schön an einem Ort bleibt und gleichmäßig seine Energie freigibt.
Wir kennen uns schon lange, aber ich glaube, das war das pointierteste Nur, ja, das ich von dir je gehört habe.
Ich sag's dir, dieses Nur ist 10 Meter hoch und steht in Gänsefüßchen, die sind allein größer als ich und sind aus einem Hochtemperatur-Superleitermaterial. Also im Ernst, diese Frage, wie hält man das heiße Zeug zusammen? Die beschäftigt die Fusionsforschung seit locker 70 Jahren. Man ist inzwischen sehr weit, aber man ist auch noch nicht am Ziel.
Das klingt sehr interessant, aber wir müssen vielleicht ein bisschen auf Kurs bleiben heute in dieser Folge. Ihr könnt jetzt nicht 70 Jahre Fusionsforschung hier nachtanzen, um das Problem mit der Kernfusion zu schildern. Bitte vielleicht ein bisschen ein Pass pro Toto fokussieren.
Machen wir. Und wir haben das auch schon mal recht ausführlich gemacht in unserem Schwester-Podcast Sag mal du als Physiker. Deshalb skizzieren wir das heute nur sehr knapp. Also der von der Wissenschaft favorisierte Fusionsreaktortyp, das ist der sogenannte Tokamak. Der ist am besten erprobt, am weitesten entwickelt und der gilt als sehr aussichtsreicher Kandidat für wirklich das erste funktionierende Fusionskraftwerk.
Und die größte Fusionsreaktorbaustelle der Welt, also das größte Ding, was zurzeit entsteht, steht in Frankreich. Da bauen rund 35 Länder gemeinsam das, was der Vorläufer des ersten echten Fusionskraftwerks sein soll. Und diese Baustelle, das Projekt heißt ITER, ist ja auch öfter mal in den Nachrichten. ITER ist so ein Tokamak vom Typ. Aber das müssen wir nochmal betonen. ITER wird kein Kraftwerk, ja, sondern ITER wird ein Experiment, das zeigen soll, wie ein Kraftwerk eines Tages funktionieren könnte.
Dieses ITER-Projekt, das ist ja in Frankreich, in Cadarache, wir wollten da ja unbedingt mal hin eigentlich als Physiker.
Schaffen wir noch.
Das ist ja auch durchaus umstritten. Das ist ja so ein jahrzehntelang dauerndes Projekt, das eben sehr, sehr, sehr viele Milliarden kostet. Und das ist immer wieder ja auch so, wie das bei Großprojekten ja oft ist, dass der Zeitplan nochmal nach hinten geschoben wird und die Kosten nochmal nach oben korrigiert werden. Da ist ja auch viel Zoff.
Genau, das ist ein zentraler Kritikpunkt daran. Aber man muss auch betonen, bei ITER entsteht wirklich etwas, ja. Das ist nicht bloß ein Prestigeding oder so ein unüberschaubares Milliardengrab, da wird wirklich ein Fusionsreaktor gebaut, der nach dem heutigen Kenntnisstand der Forschung auch wirklich funktionieren wird. Nun gibt es außerdem die Kritik, dass so ein internationales Großprojekt an sich nicht geeignet ist. Also es ist zu träge, es ist zu langsam, zu teuer. Manche glauben, das sollten besser Startups machen. Ja, die sind schneller, die können billiger arbeiten und manche Firmen haben auch schon eine beachtliche Menge privates Geld eingeworben, weil sie sagen, wir können das besser. Trotzdem zweifelt nahezu niemand im Fach daran, dass ITER Kernfusion schaffen wird und dass man dabei auch sehr viel darüber lernen wird, welche Technik nötig ist, damit das alles am Ende mal ein Kraftwerk werden kann.
Apropos internationale Kooperation, mir fällt gerade ein, du hast doch in unserem, sag mal du als Physiker-Podcast, hast du damit geprahlt, dass du die russischen Worte kennst, für die das Wort Tokamak steht.
Ja.
Willst du das nochmal
vorführen? Da haben wir gar keine Zeit für. Also stell dir vor, ich sage jetzt, Tokamak steht für Toroidalnaya Kamera v Magnitnych Kartuschkach. Das heißt ungefähr Magnetspulen umschlossene Hohlringkammer. Da ist die Folge schon halb rum.
Dann lassen wir das lieber, wenn das zu lange dauert. Dann sagst du das nicht auf Russisch. Gibt's denn neben dem Tokamak noch andere Reaktortypen, die wir jetzt hier einmal anstupsen sollten?
Ja, es gibt noch einen zweiten, den Stellarator. Das ist eine andere Bauart mit dem gleichen Ziel. Also man will ja das heiße Plasma mit Hilfe von Magnetfeldern festhalten. Und der Stellarator macht da vieles eleganter und einfacher als der Tokamak, aber zu einem sehr hohen Preis. Die Magnetfeldspulen, die müssen eine unfassbar komplizierte, verschlungene Form haben. Also wirklich, die sehen aus wie so ein Gemälde von Dalí oder so. Und diese komplizierte Form, die kann man auch buchstäblich nicht selbst ausrechnen als Mensch. Also es gibt Stellarator-Designs erst seitdem Supercomputer die nötigen Gleichungen dafür zumindest annähernd genau genug lösen können, um ja zu wissen, wie muss ich denn diese Spulen anordnen. Und der beste Stellarator weltweit, der steht in Greifswald und der heißt Wendelstein 7X. Der ist aber eher klein und soll erstmal zeigen, dass diese Technik überhaupt funktioniert. Und verglichen mit dem ITER, also diesem großen Tokamak, der in Frankreich gebaut wird, ist die Stellarator-Technik mit dem Wendelstein ungefähr 1 bis 2 Generationen noch hinterher. Und ja, Generationen, das heißt in der Fusionstechnik etwa 10 bis 20 Jahre Entwicklungsarbeit und Testen.
Okay, jetzt, wenn ich das komplizierte Magnetspulen, jetzt wird langsam ein bisschen unübersichtlich mit den verschiedenen Bauarten, den verschiedenen Vor- und Nachteilen. Und unter Stellarator stellt man sich ja eigentlich auch eher jemand vor, der im Science-Fiction die Erde unterjochen will und dann von Arnold Schwarzenegger in die Schranken gewiesen wird, der Stellarator kommt. Könnt ihr das jetzt sozusagen, die verschiedenen Varianten, einmal knapp auf den Nenner bringen, dass man sich das so ein bisschen Take-Home-Message merken kann?
Ja, ich glaube, das können wir. Also wir könnten diese Fusionstechnik ja mal spaßeshalber mit Flugzeugen vergleichen. Ne? Mit dem Unterschied natürlich, dass es Flugzeuge schon lange gibt, aber Fusionskraftwerke eben noch nicht. Da wären die alten Tokamaks mit ihren Kupfermagneten sowas wie Flugzeuge mit Holzpropellern. Ja, die sind getestet, man weiß, dass das im Prinzip geht, aber das Material ist schlecht geeignet, die Leistungsfähigkeit ist begrenzt. Das macht einfach keinen Spaß. Mhm. Das entspricht der letzten Generation von Tokamaks und deren Zeit geht heute auch langsam zu Ende. Die neue Generation von Tokamaks, das sind die mit supraleitenden Magneten. Die sind viel leistungsfähiger beim Festhalten von diesem superheißen Plasma und die haben auch viel kleinere Verluste. Also setzen sie die Energie, die sie fürs Magnetfeld machen, brauchen, viel effizienter ein. Das ist jetzt in diesem Flugzeugvergleich sowas wie die Turbinentechnik. Ja? Etwas komplizierter, aber sehr leistungsfähig und sehr effizient, wenn es dann mal funktioniert. Mhm. Und ITER wird von dieser Sorte sein, also die neue Generation supraleitende Tokamaks. Und dann hast du noch den Stellarator, das ist so ein Überschalljet. Ja? Krass fortschrittlich, mega elegant, aber auch super schwierig zu bauen. Funktioniert bestimmt, aber ist von der Entwicklung noch nicht so weit. Könnte eines Tages die Zukunft sein, aber wird vielleicht auch einfach von anderer Technik in den Schatten gestellt, die simpler ist, wie es in der Technikgeschichte eben manchmal so passiert.
Genau, und dann gibt es natürlich noch Vorschläge für völlig andere Technikansätze. Also in diesem Flugzeugvergleich wären das dann quasi eher Hubschrauber oder Segelflieger oder Zeppelin, also ganz andere grundsätzliche Verfahren, mit denen die dann funktionieren. Und zum Beispiel wird versucht, winzige Brennstoffkügelchen, also es sind so Kügelchen, in denen dann Tritium und Deuterium eingeschlossen ist, mit sehr starken Lasern von außen zu beschießen, sodass darin dann eine Fusion zündet. Daran wurde jahrelang getüftelt und inzwischen klappt das auch einigermaßen. Also manche versuchen sogar, kleine Brennstoffstücke mechanisch aufeinander zu schießen, wie Gewehrkugeln. Das könnte auch klappen, aber das steht alles noch sehr am Anfang. Man kann nie ausschließen, dass eins von diesen, ich nenne sie jetzt mal Außenseiter-Experimente, in relativ kurzer Zeit einen Überraschungserfolg hervorbringt. Aber davon ist eben heute noch nichts so weit, dass man sagen könnte, da steht das nächste Kraftwerk auf Basis dieser Technik jetzt vor der Tür.
Okay, ich merke mir jetzt mal für den IKEA-Reaktor, dieser Gasfesthaltemechanismus, bei IKEA heißt das Plasmahalter.
Ja, genau.
Der ist im Prinzip ein bekanntes Design, aber irgendwie hat den noch nie jemand so richtig fertig gebaut. Das ist ganz schön erschöpfend, so ein Reaktorbau. Ja. Was brauchen wir jetzt noch? Oder?
Ja. Frag mal die Forscherinnen und Forscher, die da seit den 70er Jahren dran bauen, wie erschöpft die sind. Es ist eben ein sehr, sehr schwieriges technisches Problem mit der Kernfusion. Und im Vergleich dazu kann man übrigens wirklich sagen, sehen die herkömmlichen Kernreaktoren, also die guten alten Atomkraftwerke, sehen aus wie ein IKEA-Schrank. Ja, wirklich. Und die haben schon in der Realität 10 bis 20 Jahre gebraucht, bis sie als Kraftwerke einsatzfähig waren, je nachdem, wie man das zählt. Wir machen aber jetzt mal weiter, hilft ja nichts. Im Schweinsgalopp durch die Herausforderung der Fusionstechnik. Eine weitere Herausforderung ist, wie muss die Wand beschaffen sein? Mhm. Die Wand dieser Reaktorkammer kann nicht irgendeine Wand sein, denn sie muss ja den Kontakt mit dem heißen Plasma aushalten. Das passiert ja früher oder später. Das ist im Prinzip nicht so schlimm, weil das Plasma ja ein extrem dünnes Gas ist. Das heißt, die Wand wird nicht weggebrannt oder geschmolzen oder so. Aber ihr Kristallgitter, das heißt die Atome und die Verbindungen, aus denen diese Wand besteht, die müssen den Kontakt mit dem Brennstoff und den Reaktionsprodukten gewachsen sein. Und da ist noch einige Entwicklungsarbeit nötig.
Okay, die Reaktorinnenverkleidung Starkwand, die ist noch nicht restlos erprobt.
Genau, dabei ist diese Wand eben wirklich ein Kernstück für jeden Reaktor, denn sie muss ja dazu dienen, die entstehende Wärme auch abzuführen. Das ist ja überhaupt der Sinn und Zweck des Kraftwerks dieser Art. Man will ja Wärme erzeugen, Wärme gewinnen, um daraus dann nachher mit der herkömmlichen Technik, ne, Dampfturbine und Generator, Strom zu machen. Und nun wird die Wand ständig mit schnellen Neutronen getroffen, die in den Fusionsreaktionen nun mal entstehen. Mhm. Und diesen Neutronenbeschuss, den muss die Wand dann in Wärme umsetzen, um die Wärme dann abzutransportieren. Zum Beispiel, indem ein Kühlmittel durch die Kanäle in der Wand fließt. Mhm. Und das alles, ohne dass die Neutronenstrahlung da irgendwas kaputt macht. Und Neutronenstrahlung kann sehr heftig sein und kann viel kaputt machen. Und das ist technisch noch kaum erprobt. Da gibt es bis jetzt eigentlich nur Designideen, wie man wirklich nachher die Wärme vernünftig und praktikabel abführen kann.
Also der Begriff kaum erprobt ist jetzt schon mehrmals gefallen. Das, da fehlt ja vorne und hinten noch ein bisschen was. Also die Wärmeabführung Hitzwand mit TS, Hitz, die ist auch nicht fertig.
Genau.
So, langsam ist jetzt klar, es kann im Moment noch gar kein Fusionskraftwerk, womit wir also richtig unsere Energiebedarfe unterstützen können, kann es noch nicht geben, weil einfach viele Teile noch fehlen, die man braucht.
Ja, und das hat eben ganz gravierende Folgen, denn alle Fusionsexperimente, die heute aufgebaut sind und getestet werden, und die sind durchaus beeindruckend und die können schon viel, die erzeugen aber im Endeffekt keine Energie, sondern sie verbrauchen Energie.
Aber ihr habt am Anfang aber gesagt, die Fusionsreaktion, die funktioniert schon und dabei wird doch Energie, und zwar viel Energie, habt ihr gesagt, freigesetzt.
Ja, aber um die Fusion überhaupt in Gang zu bekommen, muss ja erstmal sehr viel Energie aufgebracht werden. Man muss den Brennstoff herstellen, das muss man ja alles mitrechnen. Man muss den Brennstoff auf Temperatur bringen, die Magnetfelder in Gang halten und so weiter. Und um diese Energiemengen, die man vorher reinstecken muss, nachher mit der Fusion, wo Energie frei wird, erstmal überhaupt zu kompensieren, muss so ein Reaktor eine gewisse Zeit stabil betrieben werden können. Und das geht heute noch nicht. Also es gelingt wegen dieser vielen Technikbaustellen noch nicht, so ein Plasma in einem Tokamak zum Beispiel lange genug brennen zu lassen, damit die reingesteckte Energie durch die Fusion später wieder kompensiert werden kann.
Aber es gab doch vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so, gab es doch einen riesigen Rummel darum, dass also so ein Laser-Fusionsexperiment in den USA ein Energieplus erwirtschaftet haben soll, dass da hinten mehr Energie rausgekommen ist, als da reingehauen wurde.
Das stimmt nur auf den ersten Blick, wenn man ein bisschen naiv drauf guckt, sage ich mal. Und in den Medien wurde das leider auch falsch berichtet. Wenn man sich nur das anguckt, also die Energie anguckt, die in diesen Laserstrahlen stecken, die auf das Experiment geschossen wurden, und dann guckt, wie viel Bit bei der Fusion nachher an Energie frei, dann ist es wirklich ein Überschuss, der da produziert wurde. Es kam mehr Energie raus, als in den Laserstrahlen drin steckte vorher. Leider muss man aber diese Laserstrahlen ja auch erstmal erzeugen mit sehr großen Laserapparaturen. Mhm. Und die verbrauchen vorher noch viel mehr Energie, bis sie diesen Laserstrahl haben. Mhm. Bis das Hundertfache braucht man dafür. Das heißt, wenn man die Gesamtbilanz des Experiments anguckt, ist das überhaupt kein Plus, sondern ein großes Minus, was da an Energie erzeugt wurde.
Also mindestens 100 Mal mehr musste man reinstecken, um hinten das bisschen rauszukriegen.
Genau.
Genau. Also im Prinzip sind alle Fusionsexperimente heute große Stromverbraucher. Und noch keins davon ist ein Stromproduzent. So. Also zusammengefasst kann man vielleicht sagen, unsere Einschätzung aus Sicht der Physik. Ein Fusionskraftwerk dürfte funktionieren, aber es ist sehr schwierig zu bauen. Über 70 Jahre Forschung sind schon geschehen und es wurden enorme Fortschritte gemacht. Aber diese Entwicklung ist noch nicht am Ziel. Es könnte theoretisch Überraschungserfolge geben durch irgendeine Außenseitertechnik, aber der konventionelle Pfad, an den sich die Forschung auch größtenteils hält, der sieht vor, dass ITER Mitte der 2030er Jahre mit Fusionsreaktionen anfängt und wenn das dann einmal läuft und gut erprobt ist, dann soll danach das erste Kraftwerk gebaut werden, das wirklich Strom gewinnt, um zu zeigen, dass es geht. Mhm. Das ist dann noch kein wirtschaftlicher Produktionsreaktor, das ist sozusagen ein Prototyp, der zum ersten Mal was einspeisen könnte. Und bis das soweit ist, sind wir locker in den 2040er bis 2050er Jahren, außer es passiert ein Wunder, wie gesagt.
Ja, wie kann ich denn als einfacher Nachrichtenzuschauer oder Leser von Medien berichten, wie kann ich denn dann ermessen, ob ein Erfolg in der Fusionsforschung, der dann vielleicht irgendwo berichtet wird, ob der wirklich bedeutsam ist? Es gibt ja immer wieder so Sensationsmeldungen, aber so wie ihr das jetzt mir erzählt, scheint mir, das sind ja oft nur Zwischenschritte, die dann so aufgeblasen werden.
Ja, das ist oft so und vielleicht muss man ehrlicherweise sagen, also ohne die ganzen physikalischen Hintergründe und auch die technischen Schwierigkeiten zu kennen und die Geschichte der Fusionstechnik, kann man das als Laie gar nicht objektiv bewerten, wenn man so eine Überschrift liest. Aber was man mitnehmen kann, ist auf jeden Fall sehr kritisch drauf schauen und den Artikel zu Ende lesen und sich vielleicht nochmal die ein oder andere Quelle dazu holen. Es gibt auf YouTube wirklich sehr seriöse und tolle Kanäle, die sich wirklich intensiv mit der Kernfusion beschäftigen. Wir werden da zwei Beispiele in unseren Shownotes verlinken, für alle, die da einfach mehr drüber wissen wollen und auch mal sehr ausführlich darüber informiert werden wollen, aus der Sicht der Physik.
Genau. Das heißt, wir haben jetzt das Thema, wann kommt eigentlich ein Fusionskraftwerk, behandelt. Jetzt müssen wir auch noch Probleme erwähnen, die auch dann noch Probleme sein werden, wenn es funktionierende Fusionskraftwerke dann eines Tages gibt. Ja, also sozusagen im laufenden Betrieb, wenn der sich dann irgendwann mal einstellt. Das erste dieser Probleme ist die Verbreitung von Tritium. Heutzutage gibt es ja, haben wir gesagt, sehr wenig Tritium auf der Welt. Und das ist in gewisser Hinsicht auch ganz gut so. Denn Tritium ist auch ein zentraler Bestandteil aller modernen Atomwaffen. Ja, nicht der wichtigste Bestandteil. Man kann Atomwaffen auch ganz ohne Tritium bauen, aber die heutigen Arsenale benutzen es fast alle auf die eine oder andere Weise. Deshalb wird es ein Problem sein, wenn womöglich tonnenweise Tritium in etlichen Kraftwerken weltweit vorhanden ist, denn dann besteht die Möglichkeit, dass es abgezweigt wird und zum Bau von Atomwaffen benutzt. Probleme dieser Art haben klassische Atomkraftwerke auch schon und leider wird auch die Fusionsenergie da nicht frei von sein.
Genau, außerdem entsteht beim Betrieb von Fusionskraftwerken radioaktiver Abfall. Das haben wir letzte Woche schon kurz erwähnt. Allerdings ist noch überhaupt nicht klar, wie viel das sein wird. Also es gibt sehr optimistische Szenarien, die gehen davon aus, dass es sehr wenig ist und dass dieser Abfall auch viel weniger stark strahlt und weniger heikel ist in der Handhabung als zum Beispiel die abgebrannten Brennelemente von Atomkraftwerken. Wenn wir Glück haben, muss man nur alle paar Jahrzehnte mal die Wand eines Reaktorkerns austauschen, die da ein radioaktiver Abfall ist. Wenn wir Pech haben, muss man aber ständig viele Teile erneuern, weil sie unter der Bestrahlung leiden. Mhm. Und wie sich das genau in der Praxis entwickelt, das kann man einfach erst sagen, wenn die ersten, ja, echten Kraftwerke auch laufen.
Okay, das sind jetzt ja auch nicht ganz kleine Probleme für einen etwaigen laufenden Betrieb, die ihr jetzt hier angemerkt habt. Mir fällt tatsächlich auch noch eins ein. Da hatten wir schon mal Fragen aus der Hörerschaft. Da hat jemand darauf hingewiesen, dass Erderwärmung ja nicht nur durch Treibhausgase, sondern auch durch Abwärme angetrieben werden kann, von Geräten, von Verbrennung und so weiter. Jetzt haben wir ja bei Fusionskraftwerken keine großartigen Emissionen, aber wir haben da ja auch Abwärme. Da habt ihr in der ersten Folge gesagt, das ist eine Dampfturbine, die da hinten arbeitet. Jetzt ist die Frage, ist das für das Klima vielleicht auch von Bedeutung, wenn also jetzt, sagen wir mal, alle Energie aus Fusionskraftwerken auf der Welt gewonnen wird? Stellen wir mal vor, das wäre also eine super Technik, alle würden Fusionskraftwerke bauen, dann haben wir ja doch ein erhebliches Maß mehr Abwärme. Auch, ne?
Ja, das ist wirklich ein entscheidendes Problem. Also die Antwort ist, zurzeit macht die direkte Abwärme, die wir so erzeugen mit all dem, was wir auf der Erde tun, nur 1-2% von der menschgemachten Erderwärmung aus. Die übrigen 98-99% kommen direkt von dem Treibhauseffekt aufgrund unserer Treibhausgasemission. Das heißt, heute ist das mit der Abwärme in der Hinsicht kein großes Problem. Aber das Problem kann natürlich größer werden, wenn wir immer mehr Energie brauchen, weil wir, was weiß ich, die KI weiterentwickeln, die riesen Computer braucht, oder weil wir einfach immer luxuriöser leben und alle wollen mit Elektroautos um die halbe Welt fahren, dann brauchen wir viel mehr Energie. Und wenn wir dann auch gleichzeitig sagen, wir finden Windräder hässlich und reißen die ab, ja, oder verzichten auf die regenerative Energiequellen, dann brauchen wir noch mehr Energie aus Fusionskraft. Und irgendwann kann das wirklich ein Faktor werden, der relevant wird und der relevant die Erde aufheizt.
So, und selbst wenn man sich vorstellt, dass diese sozusagen maximal optimistische Zukunftsvision wahr wird, Fusionskraftwerke funktionieren super, wir stellen alles damit voll, wir brauchen keine Erneuerbaren, sondern decken unseren ganzen Energiebedarf mit Fusionskraftwerken und unser Energieverbrauch, also kann sich durchaus um das Zehnfache vergrößern, ja, jetzt mal als extremes Szenario. Wir machen also keine Emissionen mehr, weil Fusionskraft ist emissionsfrei, aber wir haben die Abwärme des zehnfachen heutigen Energieverbrauchs, den wir aus Wärmekraftmaschinen beziehen. Dann würde das Klima direkt aufgeheizt durch diese Wärmekraftmaschinen um 0,2 bis 0,4 Grad. Und zwar sogar nicht gleichmäßig auf der Welt, sondern dort stärker, wo sowieso schon eine große Bevölkerungsdichte herrscht, also an Land in der Nähe der Städte und so weiter. Das wäre wirklich ein gewaltiges Problem für uns. Wir haben jetzt schon genug mit der Erwärmung zu kämpfen, die bereits stattgefunden hat. Und eigentlich ist es keine gute Idee, darauf zu setzen, dass in Zukunft die Abwärme noch viel größer wird. Genau das würde uns ja mit den erneuerbaren Energiequellen nicht passieren. Denn die nutzen nur Energie, die ohnehin unterwegs ist, die sowieso zu Wärme geworden wäre, egal ob wir zwischendrin eine Solarzelle oder ein Windrad in den Weg stellen oder nicht. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil der Erneuerbaren gegenüber der Fusionskraft und allen anderen Wärmekraftmaschinen, dass sie keine zusätzliche Wärme erzeugen.
Okay. Ja, das beschließt, glaube ich, unseren Problemreigen heute. Wir haben vergangene Woche die Kernfusion geliebt und irgendwie lieben wir sie ja auch immer noch, weil es ein sehr spannendes Forschungsfeld ist. Heute habt ihr aber einmal aufgezählt, was es alles für Probleme gibt, und zwar verschiedene Sorten von Problemen. Probleme auf dem Weg, ein Fusionskraftwerk zu bauen, die noch nicht gelöst sind, und Probleme für den Betrieb. Ich differenziere das kurz. Ein Problem war, weil das ist nämlich schon gelöst, wie kriegt man nämlich ein Plasma, ein Gas so heiß oder noch heißer als das Innere der Sonne? Wie heizt man das auf? Dieses Problem ist gelöst. Das hat man geschafft. Klingt quasi unmöglich, aber das ist tatsächlich gelöst in vielen Jahren der Fusionsforschung. Zweites Problem ist, wie schafft man den Brennstoff Deuterium und Tritium? Bei Deuterium ist es nicht so ein Problem, bei Tritium ist es nicht so richtig erprobt, aber man kann das wahrscheinlich hinkriegen, das muss man herstellen. Dann das dritte Problem ist das Einschließen dieses sehr, sehr, sehr heißen Plasmas. Das ist ein sehr heikles Thema, wo jahrzehntelang tatsächlich dran geforscht wurde. Die wichtigste Forschung läuft da an Magnetfeldern, starken elektromagnetischen Feldern, die extra hergestellt werden, um dieses Plasma einzuschließen. Das ist in der Entwicklung aber noch nicht fertig, sodass das also langfristig betrieben werden kann. Ein weiteres Thema ist die Konstruktion der Wand dieser Reaktorkammer. Die muss nämlich eben Kontakt mit diesem extrem heißen Plasma aushalten. Und sie muss gleichzeitig auch die Wärme von diesem Plasma effizient nach außen transportieren. Und in der Wand soll auch noch Tritium produziert werden. Das sind also verschiedene technologische Herausforderungen. Da gibt es bislang tatsächlich nur Ideen. Da wird also jetzt ein bisschen was ausprobiert in verschiedenen Testreaktoren. Das Ganze mündet in die Erkenntnis, dass ein erstes fertiges Kraftwerk, wo also hinten raus mehr Strom kommt, nennenswert nutzbar mehr Strom kommt, als man vorher reingestrickt hat, das kann nur in den 40ern oder 50er Jahren frühestens fertig sein und arbeitsfähig sein, außer es passiert irgendein Forschungswunder und irgendwie eine Außenseitertechnik macht einen Wundererfolg.
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, damit ist es auch keine Lösung für jetzt. Ne? Wir wollen ja bis 2050 keine Treibhausgase mehr emittieren. Dafür kommt die Kernfusion auf keinen Fall in Frage, um diese Ziele zu erreichen.
Okay, das waren also die Probleme, die beim Bau oder bei Konstruktion, bei der Erfindung von Fusionskraftwerken noch zu lösen sind. Und jetzt gibt's aber, wenn das alles erfunden wäre und es würde funktionieren und Fusionskraft wäre also ein Player in der Energiewirtschaft, dann haben wir noch ein paar kleine andere Probleme, nämlich Tritium, was wir dafür brauchen, ist ein Stoff, der für Atomwaffen verwendet wird, zum Bau von Atomwaffen. Nicht der wichtigste Stoff, aber einer, der in allen modernen Atomwaffen benutzt wird. Dieser Stoff wäre dann sehr weithin verfügbar. Heute gibt's nur 10 bis 30 Kilogramm davon auf der Welt. Dann
zivil jedenfalls, ne? Aber es wäre viel mehr davon.
Ja, okay. Also das wäre also ein Problem der Proliferation tatsächlich, ja. Dann haben wir das Thema radioaktiver Abfall, den wird es auch bei Kernfusionskraftwerken geben. Man weiß nicht, wie viel, das kann man heute noch nicht sagen. Es gibt optimistische Szenarien, die sagen, es wird nur ganz wenig sein, der strahlt auch nicht so doll. Das weiß man aber nicht so genau, das müsste man erst ausprobieren. Und dann haben wir noch das Thema Wärmeausstoß. Wenn wir jetzt alle Energie und noch viel mehr, als wir heute machen, mit Kernfusionskraftwerken machen würden, weil die so gut funktionieren und weil die dann irgendwann entwickelt sind, dann hätten wir tatsächlich einen klimarelevanten Abwärmeausstoß von den ganzen Dampfturbinen, die da hinten immer noch dranhängen an den Kernfusionskraftwerken. Das sind so Sachen, die man beim Betrieb dann noch beachten müsste.
Genau. So, und nach diesem doch ja beträchtlichen Ritt, den wir hier durch die Fusionstechnik gemacht haben, seid ihr hoffentlich nicht ganz so erschöpft, sondern eher informiert und motiviert, euch vielleicht auch an Diskussionen über diese Technik zu beteiligen. Und nächste Woche kommen wir mit einem weiteren abgefahrenen Thema wieder, wo es um das System Erde geht. Wir erinnern außerdem daran, dass es die Umfrage der Uni Hamburg gibt, wo ihr zum Thema Fusion und was ihr verstanden habt, ob euch diese Folge gefallen hat oder welche Fragen offen geblieben sind, den in den Shownotes verlinkten Fragebogen beantworten und uns und der Forschung damit helfen könnt. Und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche und sagen tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.